Deutsches Reiseradio mitten in der Ferienzeit und mit Rüdiger Ihlmann. Hallo zusammen. Alle sind jetzt unterwegs, na, sagen wir fast alle. Die Lieblingsreiseziele stehen fest, deshalb schicken wir Sie heute auf die akustische Reise zu einem Geheimtipp, der allenfalls bei Tauchern hoch im Kurs steht. Wir werden heute unterwegs sein auf Maltas kleiner Nachbarinsel Gozo. Sie gehört zum maltesischen Staat, sie ist klitzeklein, sie hat nur einen Strand, aber sie hat es in sich. Zugegeben, die Anreise ist auf den ersten Blick etwas kompliziert, denn Gozo ist viel zu klein, um einen eigenen Flugplatz zu besitzen. Man reist also über Maltas internationalen Airport in Luka an und nimmt sich dann einen Mietwagen oder fährt mit dem Bus in den Westen Maltas zum Hafen von Shirkuya und nimmt die Fähre. Das geht individuell problemlos, Reiseveranstalter organisieren den Transfer meistens komplett. Mietwagen gibt es auch auf Gozo, wer also entspannt ankommen will, nimmt den Bus. Bis vor einigen Jahren konnte man auch sehr viel schneller mit einem Hubschrauber-Service nach Gozo fliegen. Der wurde inzwischen eingestellt, macht aber nichts, denn...
Um das richtige Feeling zu bekommen, muss man sich der Insel vom Wasser her nähern. Die Auto- und Personenfähre der Gozo Channel Lines, in der Regel handelt es sich um ausgediente holländische oder dänische Nordseefähren, brauchen rund 30 Minuten von Malta bis zum einzigen großen Hafen Gozos in Gjar. Gozo, das ist eine Welt für sich. Die, die sie kennengelernt haben, sind entweder gern geblieben oder immer wieder gekommen.
Aulis, ja. Isola, Sabiha, Hafne. O, Jektiju, Aulis. Terjotiju, Aulis.
Soll uns sagen, Gozo ist eine wunderschöne Insel und wer mal hier war, kommt immer wieder. Hotelbesitzer Victor J. Borge sagte es auf Maltesisch. Vor ihm behaupteten es aber abwechselnd auch schon Phönizier, so um 1100 vor Christus, sowie Karthager, Römer, Araber, Italiener, Franzosen und zuletzt die Briten. Wer die Ersten waren auf Gozo, weiß man nicht mehr so genau. Die ältesten Spuren gehen aber auf das Jahr 3500 vor Christus zurück. Die Tempelüberreste von Gigantia sind angeblich die ältesten freistehenden Steinkonstruktionen der Welt. Älter als die legendären Felsbrocken von Stonehenge. Kann man anschauen, gleich am Ortseingang von Shara. Auch tief in der griechischen Mythologie spielt unsere heutige Insel eine Rolle. Gozo soll Ogygia, die Insel der Circe, gewesen sein, an der der große Odysseus nicht vorbeikam. 7 Jahre lang saß er mit der Dame in der dunklen Höhle, völlig bezirzt. Heute ist weniger die Höhle als die Aussicht vor der Höhle atemberaubend. Hoch über der Rumla Bay genießt man einen tollen Blick aufs Meer hinaus und kann sich dabei fragen, was an der Circe dran gewesen sein muss, um es so lange zwischen dunklen Steinen in der Höhle auszuhalten.
Aber zurück zur Fähre, die stimmt einen so richtig ein auf die Insel. Die halbe Stunde übers Wasser sorgt für Entspannung. Malta ist ziemlich übervölkert und laut, Gozo kommt da eher langsam und entspannt daher. Es gibt zahlreiche sehr gute Hotels auf der Insel, 2 entsprechen sogar der 5-Sterne-Kategorie. Wer es gerne ursprünglicher hat, der mietet sich eines der traditionellen Farmhäuser, die überall auf der Insel verteilt sind. Grundsätzlich gilt, wer was von Gozo sehen will, braucht ein Auto. Aber Achtung!
Also mit dem Start zur Inselrundfahrt geht's schon los. Spätestens, wenn Sie auf der falschen Autoseite eingestiegen sind, ist wieder klar, dass Malta und Gozo britische Kolonie waren. Auf den Inseln fährt man links. Sind diese ersten Klippen umschifft, hat man gelernt, dass der Schaltknüppel jetzt links von einem sitzt, kann's losgehen. Die Insel ist von Nord nach Süd bequem, in einer halben Stunde zu durchfahren. Die Straßen sind schmal, holprig und Einheimische kommen einem in der Regel in der Mitte der Fahrbahn entgegen. Jetzt heißt es Nerven bewahren. Zu starkes Ausweichen sorgt für Vollgas beim Entgegenkommenden und zwingt einem selber anzuhalten. Da das nicht im Sinne des Erfinders ist, eignet man sich den rasanten Fahrstil der meisten Insulaner am besten selber an. Aber zur Beruhigung...
Very, very little accidents. Comparing...
Also es gibt sehr wenig Unfälle hier im Hinblick auf die Zahl der Autos. Auch eine 3-köpfige Familie kommen bei uns 2 Autos, aber... Die Leute fahren zügig dorthin, wohin sie wollen, und es gibt kaum Staus oder Chaos auf den Straßen.
Congestion or chaos with the cars, really.
Fragoso ist schnell erfahren. Bei einer Größe von 8 auf 15 Kilometer sind alle Attraktionen schnell erreichbar. Ausgehend vom Ankunftshafen Mjar, hinten mit 2a, findet man die Hauptattraktion relativ schnell und problemlos. Zum Pflichtprogramm gehört auf jeden Fall die Hauptstadt Victoria mit der sie überragenden Zitadelle. Die war als Wehranlage die eigentliche Keimzelle der Stadt. Oben angelangt hat man den Rundblick über die ganze Insel, kann bis nach Malta gucken und bei klarem Wetter sogar das 80 Kilometer entfernte Sizilien erkennen. Der Aufstieg macht durstig und hungrig und so könnten sie auf dem Rückweg einkehren.
Für diejenigen, die gerne Wein mögen, es gibt Ricardos. Ricardo ist in der Zitadelle, in der alten Hauptstadt der Insel, gleich neben der Kirche links, kann man nicht verfehlen. Und er macht so seinen eigenen Wein, da kann man eine Weinprobe machen. Dann gibt es Spenit, den typischen maltesischen oder gositanischen Käse dazu, Tomaten. Wenn man so eine Wanderung über die Insel gemacht hat oder eine Fahrradtour und dann kehrt man da ein, da fühlt man sich wirklich schnell zu Hause.
Weitere Punkte im touristischen Pflichtprogramm sind die Tempelanlagen Gigantia am Ortseingang von Schara, von dort aus der Abstecher ins Städtchen Massalfarn an der Nordküste zum Bummeln. Die Weiterfahrt an der Nordküste führt an den Salzpfannen von Wied el Asri vorbei und ziemlich heftige Feldwege stehen dann bevor und dann erreicht man die Ortschaft Arb im Westen der Insel und von dort ist es nicht mehr weit bis zur nächsten Pflichtattraktion. Achtung, Fotoapparat nicht vergessen.
Wenn man nach Gozo fahren sollte, sollte man sich auf gar keinen Fall an der Westküste die Dvera-Bucht entgehen lassen. Das ist eine der ganz sicher schönsten, attraktivsten und faszinierendsten landschaftlichen Stellen auf Gozo. Es gibt so ein Azurwindo, das heißt ein ganz, ganz großer Steinfelsen, aus dem dann so ein Teil herausgespült worden ist. Und man kann mit kleinen Booten um den Fungusrock herumfahren. Dieser Fungusrock, der hat zahlreiche Legenden und Geschichten. Da soll so ein Pilz darauf gewachsen sein, der schon von den Johannitern genutzt worden ist.
Und der unglaublich gesund sein soll. Gut für und gegen fast alles. Bis zum Nachmittag lässt man sich dann problemlos der Süden der Insel wieder erreichen. Der Abstecher in die etwa 250 Meter lange Schlauchbucht von Schlendi lohnt hier. Ein Kaffee auf der kleinen Promenade macht das Glück perfekt. Fest steht übrigens, dass man bei Sightseeing auf Gozo keinen Stress haben muss, sei denn, man macht ihn sich selber.
Stress im Urlaub braucht ja eigentlich auch niemand. Für Badefreunde sei gleich mal gesagt, dass Strandurlaub nicht Gozos Stärke ist. Es gibt nur einen einzigen Sandstrand auf der Insel, der liegt unterhalb der Steilküste an der Rumla Bay. Einzigartig ist seine orange-rote Sandsteinfärbung. Die Bucht misst nur etwa 400 Meter. In den Ortschaften am Meer gibt es aber in der Regel kleine Treppen, die ins Wasser führen. Ein wenig Sand gibt es auch noch an der Bucht von Massalfarn und am Inlandsee an der Dvera-Bucht. Von hier aus starten auch Ausflüge mit kleinen Booten, die durch den Felsentunnel hinaus aus offenem Meer gehen. Wichtige Frage im Urlaub: Wie mache ich mich verständlich? Deutsch nur sehr eingeschränkt. Wer Englisch kann, ist eindeutig im Vorteil. Schließlich ist das Maltas zweite Amtssprache. Eigentlich aber wird Maltesisch gesprochen.
Maltese is a language of its own.
Also Maltesisch ist eine eigenständige Sprache, sehr schwer zu sprechen und erst recht zu schreiben. Da ist was Ägyptisches drin, was Arabisches, was Italienisches, Englisches und auch ein bisschen was Deutsches. Auffällig am Maltesischen ist die Häufung des Buchstaben X in den Worten. Faustregel dabei, X wird meistens Sch ausgesprochen, also SCH, das G auch Sch. Außer hinter dem G steht ein H, dann kann man beide Buchstaben schlicht und einfach ganz ignorieren. Ansonsten wird Ihnen der Malteser rein sprachlich ein W für ein U vormachen und wenn Sie das alles nicht kapiert haben, macht nichts, ich habe es auch nicht verstanden.
Audes, ja. Isola, Sabiha, Hafne.
Den Satz, den kennen wir schon vom Anfang. Gozo ist eine tolle Insel und so weiter. Audesh für Gozo auf Maltesisch. Audesh schreibt man übrigens Gavdex, G-H-A-W-D-E-X. Und das ist das ideale Beispiel für das, was ich eben schon mal versucht habe zu erklären. G-H fällt also ganz weg am Anfang. Dann kommt ein A, das bleibt auch so. Dann ein W, das sich U ausspricht. Dann haben wir Au. D und E bleiben, haben wir Au, D. Folgt zum Schluss ein X. Da haben wir gelernt, das ist ein Sch ausgesprochen. Macht aus Gavdex Audesh. Ganz einfach eigentlich. Und ein paar italienische Brocken gibt es dann auch noch. Nehmen wir das Beispiel Danke, Englisch Thank you, Italienisch Grazie.
If you want to say thank you in Maltese.
Also wenn du Danke sagen willst, sagen viele Malteser auch Thank you, Danke. Maltesisch heißt das aber Grazie, Grazie Hafner, wie im Italienischen.
Grazie is the same as in Italian.
Und damit schließt sich der internationale Kreis einer schwierigen Sprache. Noch irgendwelche Fragen?
Aber seien Sie entspannt, auf Maltesisch wird Sie als Tourist kein Mensch ansprechen. Der Urlaub auf Gusu dient der Entspannung. In der Regel ist es ziemlich ruhig auf der Insel und auch die meisten Hotels sind echte Ruhepole. Mitunter wird abends ein Barbecue angeboten mit anschließendem Tanz, zum Beispiel im Cornucopia Hotel in Schara, oder ein Alleinunterhalter tobt samt Keyboard beim Aperitif auf der Hotelterrasse. Die einzigen Zeiträume, zu denen es auf der Insel durchgehend überall sehr laut ist, sind die Kirchweihfeste und der 15. August. Da ist Maria Himmelfahrt in Malta einer der höchsten kirchlichen Feiertage. Überhaupt die Kirche und die Kirchen.
Wer unbedarft das erste Mal über die Insel fährt, könnte den Eindruck kriegen, auf Gusu sei der komplette Reichtum ausgebrochen. Zugegeben, auch bei uns steht fast überall die Kirche im Dorf, aber sie ist bei weitem nicht so groß. Hotelier Viktor Bortsch.
Each village has got its own church.
Also jeder Ort hat seine eigene Kirche, sagt er, und die Bewohner finanzieren den Bau selber. Da gibt es zum Beispiel die Tapinu-Kirche aus dem hiesigen Sandstein gebaut. Traumhaft. Erwähnenswert auch die Kathedrale von Jukia. Riesengroß und um die ursprüngliche Kirche irgendwann mal herumgebaut. Die eben schon erwähnte Wallfahrtskirche Tapinu, die der Maria geweiht ist, steht zusätzlich zu den vielen Kathedralen relativ einsam, mitten auf der Insel. Die Größenordnung dieser Kirchen sind nahezu fantastisch. Jukia, zum Beispiel ein Dorf, das außerhalb Gusus wohl kaum jemand kennt, besitzt die Kirche mit der dritthöchsten Kuppel Europas. 75 Meter hoch und 4500 Tonnen schwer. Da stellt sich natürlich die Frage, ob hier lauter Millionäre wohnen, denn so ein Bau dürfte teuer sein. Mitnichten, meint Dr. Viktor Bayarda, Rechtsanwalt auf Gusu. Die Kirchen zum Beispiel, die hier in Arb, ist vor rund 400 Jahren gebaut worden. Von Arbeitern, aber sonntags auch von Freiwilligen aus dem Ort und finanziert ausschließlich aus privaten Spenden. Das dauert ziemlich lange. Zwischendrin konnte nicht weitergebaut werden, weil dann schon mal das Geld alle war. Ja, und dann wurde gesammelt und weitergebaut. Und sowas dauert dann schon mal 20 Jahre. Die große Kirche, zum Beispiel oberhalb des Hafens von Mjau, war 35 Jahre im Bau. Kirche und Katholizismus spielt eine große Rolle im Leben der Einwohner. Übrigens nicht nur auf religiöser Basis. Also die Kirche ist bei uns das Zentrum des Lebens. Die Kirche steht im Zentrum des Dorfs, dicht an der Piazza, und sie spielt eine große Rolle bei der jährlichen Festa, also dem Dorffest, der Kirchweih. Das geht zurück auf den jeweiligen Schutzheiligen, wie zum Beispiel der Heiligen Maria. In der Hauptstadt Victoria zum Beispiel dauert die Festa immer 3 Tage, von Freitag bis Sonntag. Da ist dann der offizielle kirchliche Teil und in der Stadt wird auch gefeiert. Wichtig bei der Festa ist immer das Feuerwerk. Und da wird großen Wert drauf gelegt. Und die Orte vergleichen auch, wer denn das prachtvollste Feuerwerk zustande bringt und so weiter.
The villages compete one with the other about who will have the biggest fireworks and the most intricate and etc.
So viel zum Feuerwerk in der Luft, kommen wir jetzt zum kulinarischen Feuerwerk. Da haben Malta und Gusu viel zu bieten. Das liegt zum Großteil an der Lage.
Die Tafelmusik. Gusu und Malta liegen mitten im Mittelmeer. Folglich gibt es in allererster Linie mal frischen Fisch. Dazu kommt Gemüse und jede Menge Pasta.
Gusu Cuisine, Maltese Cuisine, it's we
Also die Guso-Küche, ja eigentlich die maltesische Küche, ist sehr italienisch geprägt. Pasta und Gemüsegerichte. Wir haben den Vorteil, dass das Gemüse und das Obst hier eben ganz reif und halt auch ganz frisch ist. Und eine ganz große Rolle spielt Fisch. Täglich frisch gefangen, und dann gibt es auch noch Kaninchen. Das ist sehr, sehr lecker.
We are very, very good on local fish because the fish is caught, you know, daily here. And even say the specialty is something like the rabbit.
Für die Speisekarte schon mal zu merken, Kaninchen heißt Fennec. Aber wie heißt es so schön, das Auge isst auch mit, folglich spielt das Ambiente eine Rolle. Neben den vielen Lokalen in Hotels oder in den Orten am Meer, wo man im Freien sitzen kann, hat es in den unterschiedlichen Orten eine Vielzahl von kleinen, versteckten Lokalen, wo sich's hervorragend schlemmen lässt. Das Oleander in Schara zum Beispiel immer gut für frischen Fisch und vor allem für den leckersten Käsekuchen, der mir je untergekommen ist. Und es hat auch die feine Variante. Das Restaurant in einem alten Bauernhaus mitten im Straßengewirr einer Ortschaft. Victor Bayarda, Rechtsanwalt und Besitzer und Vermieter mehrerer Ferienhäuser, beschreibt die Philosophie solcher Lokale.
For example, if I talk of Arb, of the village of Arb itself.
Also ich nehme mal das Beispiel der Ortschaft Arb. Hier gibt's zwei sehr, sehr gute Lokale. Einmal Salvina und dann auch noch Jeffreys. Beide mitten im Ort in den engen Gassen. Und es sind keine gewöhnlichen Restaurants, sondern es sind alte Bauernhäuser, die in Restaurants verwandelt wurden, umgebaut wurden.
You are dining in a farmhouse, sort of. A farmhouse converted restaurant.
Besonders spannend wird die Speisekarte im September erwartet. Von Einheimischen wie Touristen. Dann gibt's im Meer rund um die Insel einen Fisch mit Namen Lampuki. Und dieser Fisch muss einen ganz besonderen Geschmack haben, von den Maltesern als Tomata Bahar, den Geschmack des Meeres, bezeichnet. Lampuki gibt's gebraten, gegrillt, gedämpft und als Tortata Lampuki, also Lampuki-Pastete. Joe Rappa, Chef von Salvina in Arb, verrät zumindest in Ansätzen, wie das gemacht wird.
Preparing, it's on the basic of the onions, tomato.
Also da gibt es zunächst eine Soßenbasis aus Zwiebeln, Tomaten, Knoblauch und Kräutern, abgelöscht mit Weißwein. Dann wird der Fisch gedünstet, abgekühlt, filetiert und rein in die Soße. Dann muss man den Pastetenteig fertig machen, die Fischmasse reinfüllen, abdecken, und dann geht das alles nochmal eine Dreiviertelstunde in den Ofen. Liebe zum Schluss noch das Getränk zum Fisch oder Karnickel. Victor Bartsch. Also der hier eingebaute Wein ist sehr gut und preiswert. Dann hat Malta ein eigenes Erfrischungsgetränk mit Namen Kinney. Das ist eine Limonade aus Kräutern, sehr lecker und erfrischend. Und natürlich gibt es auch dann noch das einheimische Bier und, wie schon gesagt, unterschiedliche, sehr, sehr gute und sehr, sehr preiswerte Weine.
Dann wäre zu guter Letzt noch der schon mal kurz gestreifte gusitanische Käse zu erwähnen. Der wird als Gspinet, das sind kleine, runde Minikäse, entweder frisch wie ein Ricotta oder getrocknet, mariniert und gepfeffert serviert. Mit dem Käse sind auch die hausgemachten Ravioli und Pastizzi gefüllt. Pastizzi, Mini-Pasteten, die mit Käse oder Erbsen gefüllt sind, sind der beliebteste herzhafte Snack. Am besten kriegt man ihn auf dem Marktplatz der Inselhauptstadt Victoria. Allerdings muss man da früh aufstehen. Nach 11 Uhr sind die leckeren Teile in der Regel ausverkauft. Malta und Guso, das sind schon ganz besondere Reiseziele. Auf Guso ist alles etwas kleiner, aber dafür nicht so laut. Taucher schwärmen ebenfalls von Guso und der kleinen Insel Comino, die zwischen Malta und Guso liegt. Ich habe vom Tauchen keine Ahnung, aber wenn man den Fachleuten glauben darf, handelt es sich hier um die schönsten und interessantesten Tauchgründe im Mittelmeer. Alle Arten von Wassersport sind angesagt. Wer ganz faul ist, macht von Schlendi aus eine Inselrundfahrt inklusive eines Badestopps in der Blauen Lagune vor dem eben erwähnten Inselchen Comino. Eines muss man auch noch erwähnen, Malta liegt genau im Fluchtstrom. Afrikanische Flüchtlinge sind hier zu Tausenden in den letzten Jahren gelandet, meist nicht freiwillig, sondern weil es die maroden Boote gerade noch bis hierher geschafft haben. Diese Flüchtlinge sind in Malta fast unsichtbar, ihre Lager befinden sich in alten Kasernen oder aufgegebenen Klöstern. Beneidenswert ist die Situation dieser Menschen aber nicht. Malta gehört zwar zur EU und hat den Euro, aber Europa ist hier unerreichbar fern. Gemessen an der Einwohnerzahl nimmt kein EU-Mitglied mehr Flüchtlinge auf. In Malta werden 7-mal so viele Asylanträge gestellt wie im europäischen Durchschnitt. Das mal so ganz nebenbei, ohne Ihnen damit die Urlaubsstimmung zu vermiesen. Malta und Gozo sind pauschal buchbar. Gozo ist meist etwas teurer als die Hauptinsel, aber auch schöner. Die Fluganreise geht von vielen deutschen Flughäfen mit Lufthansa oder Air Malta. Und ganz ehrlich, Gozo lohnt sich. Ich war selten so entspannt wie nach einigen Tagen auf dieser Insel.